Hi, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere. Und für alle, die vergessen haben, wer ich bin, weil ich seit keine Ahnung, wie lange nichts hochgeladen habe, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere. So, diese Folge heute ist schon eine ganze Weile in meinem Hinterkopf. Und zwar möchte ich eine Art Entomologie-News machen. Vieles davon ist jetzt nicht mehr neu, weil wie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich vor dieses Mikrofon gesetzt habe. Aber wir gehen trotzdem rein. Ich habe viele Tabs auf meinem Handy offen und die gehen wir einfach durch. Wenn ihr im Hintergrund komisches Knacken hört, dann ist das mein Stuhl. Ich sitze in einem Korbstuhl und der macht schon mal Geräusche. So, die erste News, die ich für euch habe, oder die erste, was ist der Singular von News? Die erste Neuigkeit, die ich für euch habe, ist brandaktuell vom 31. Juli 2024. Wir schreiben heute den 19. Oktober. Und zwar wurde in der Hummel-Challenge des Thünen-Instituts, das ist eine Citizen-Science-Aktion, bei der Laien über ein Online-Portal oder über eine App Tiere melden sollen, die sie draußen gefunden haben. Und da hat man eine Hummel-Challenge gemacht, um das Ganze zu gamifizieren. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen runterdrehen. So, jetzt summe ich nicht mehr so. Auf jeden Fall hat man da eine Challenge gemacht, um dieses Ganze etwas zu gamifizieren und um die Leute ein bisschen zu motivieren, damit zu machen. Und da war eben die Hummel-Challenge. Wer am meisten Hummeln finden kann, kriegt, keine Ahnung, ein Badge, was weiß ich. Finde so viele Hummeln wie möglich, genau. Ich bin auf Platz 91. Gar nicht so schlecht, was die Arten angeht, und auf Platz 112, was die Beobachtungen angeht. Ja, egal. Zurück zu der Neuigkeit, die ich habe. Und zwar hat man dieses Jahr erstmals eine Tonerdhummel in Deutschland nachgewiesen. Die sind bisher nur im südlichen Europa bekannt. Durch die natürliche Barriere der Alpen waren die hier nicht vorhanden. Und jetzt hat offensichtlich eine Königin erstmals den Sprung über die Alpen geschafft. Es ist noch nicht klar, ob diese Hummel sich dauerhaft in Deutschland ansiedelt. Aber man geht tatsächlich davon aus, dass sie gewandert ist und nicht eingeschleppt. Also dass es eine natürliche Verbreitung ist, kann natürlich am Klimawandel hängen, wie alle Verbreitungen, die sich weiter nördlich erstrecken, als sie eigentlich sind. Weil es hier halt immer wärmer wird, kommen Tiere, denen es warm lieber ist, zu uns. Diese Königin wurde im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen fotografiert. Warum habe ich das mit dem Rheinländer Akzent gesagt? Tut mir leid. Und zwar geht es um Bombus argilacois. Bombus argilacois, vermutlich. Auch genannt eben die Tonerdhummel. Diese Tiere zeichnen sich durch zwei auffällig gelbe Querbinden auf dem Thorax und ein vollständig schwarzes Abdomen aus. Das heißt, sie sieht für den Laien gesprochen aus wie eine Erdhummel mit schwarzem Popo. Ja, erstmals gefunden in Deutschland. Das war mein erster Fakt für heute. So, das war mein Versuch eines Übergangs mit dem Mischpult. Jo, das nächste, was wir haben, ich gehe die nicht der Reihenfolge durch, wie ich sie gespeichert habe, sondern jetzt ein bisschen sinnig. Und zwar wurde vor kurzem, die Meldung ist vom 7.10.24, das ist also tatsächlich eine Neuigkeit, wenn ich das hier aufzeichne. Eine Sekunde, ich muss gerade mein Mikrofon neu positionieren. So, da bin ich wieder. Das Mikrofon neu zu positionieren, ey, bleib so stehen. Ist mit diesem mehr oder weniger flexiblen Mikrofonarm hier immer eine Herausforderung. So, wieder eine neue Art dokumentiert, diesmal am 7.10.2024, und zwar die orientalische Hornisse. Wir haben ja noch nicht genug Hornissenarten hier in der Gegend, die für Aufruhr sorgen. Und zwar, diesmal geht es um die Vespa orientalis, wurde zum ersten Mal in Deutschland dokumentiert, auch wieder über ein Citizen Science Meldeportal, diesmal über den Naturgucker vom NABU. Das ist ein ähnlich großes Portal wie das, was eben genutzt wurde für die Hummel. Allerdings ist es nicht mein persönlicher Favorit, muss ich sagen. Es ist, ja, ich nutze Ops Identify oder Ops Identify. Das ist ein bisschen mehr gamifiziert und halt auch sehr viel mobiler nutzbar. Das macht mir mehr Spaß. Aber da scheiden sich bekanntlich die Geister. NABU Naturgucker hat sehr viele schöne Natur, wie nennen die das? Wissensdatenbanken? Nee, Artenkenntnisakademie. Da kann man auf jeden Fall sehr schöne Vorträge und Videos und so sich anschauen. Das ist toll. Die Meldefunktion dieser Website, als ich sie mir zuletzt angeguckt habe, was jetzt allerdings auch schon wieder ein, zwei Jahre her ist, war sehr unübersichtlich und sehr umständlich. Aber ja, okay, wir wollen hier nicht judgen. So, über dieses Meldeportal wurde eine Hornisse gemeldet, und zwar in Berlin? Fragezeichen. Let me look. Wo war das? Es ist eine Meldung aus Berlin. Ich bin mir nicht sicher. Doch, Mannheim. In Mannheim. Nachweis aus Mannheim. Orientalische Hornisse erstmals in Deutschland gesichtet. Und diese Tiere sehen tatsächlich unseren einheimischen Hornissen recht ähnlich. Don't come for me. Ich werde die Unterschiede jetzt noch erklären. Und zwar der Gestalt, dass sie auch sehr viel Rot haben. Wir erinnern uns an die Vespa velutina, die ja grundsätzlich eher dunkel gehalten ist, während die Vespa crabro, unsere einheimische Hornisse, sehr viel Rot hat auf dem Thorax. Thorax ist das Bruststück, oder? Ich bin ein bisschen raus aus dem Game. So. Und die Vespa orientalis jetzt ist tatsächlich noch ein gutes Stück roter als die Vespa crabro, hat im Gegensatz zur Vespa crabro kaum schwarz, hat ein gelbes Gesicht, ein gelbes Kopfschild und einen gelben Streifen im Hinterleib. Sie ist also quasi gelb, rot, 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 gelb. Während die Vespa crabro zwischendurch eben Schwarzanteile hat. Hier in der Zusammenfassung, die ich hier habe, steht fast gänzlich braun. Ich finde, es ist eindeutig ein Rot, aber okay, braun-rot von mir aus. Ne? Genau, währenddessen ist die Vespa crabro rötlich bis schwarz gefärbt mit schwarzen Punkten und Bändern auf dem gelben Hinterleib. Das hat die Orientalis nicht. Die ist hauptsächlich gelb am Poppes. Ah ja, genau, und hier geht es jetzt um die Vespa velutina. Hier stand gerade was von, wurde erstmals 2014 nachgewiesen und breitet sich nun aus. Ich bin im Moment, wait a minute. Nee, da geht es um die Vespa velutina, das haben wir jetzt nicht. Also, die Vespa orientalis kommt ursprünglich aus Asien, Nordafrika und Südosteuropa und ist bereits in anderen Ländern in Westeuropa nachgewiesen worden. Bei uns ist sie jetzt das erste Mal aufgetaucht. Ist ein Foto aus Mannheim, wie gesagt. Man kann auch nicht einschätzen, ob die hier sich überhaupt etabliert, ob die hier überhaupt weiterhin auftauchen wird. Es ist ein Zufallsfund gewesen. Natürlich kann es immer noch sein, dass sie auch durch die Klimakrise eingewandert ist, aber es kann natürlich auch sein, dass sie einmalig eingeschleppt wurde und sich hier gar nicht ansiedelt. Das wird die Zeit verraten. Und dann habe ich hier noch einen Tab offen, weil ich das Tier geil finde. Die Schuppenfußschnecke, also wir machen einen großen Sprung von entomologischen Neuigkeiten oder mehr oder weniger Neuigkeiten hin zu Tieren, die Anna lustig findet. Und wir sind jetzt bei der Chrysomalon squamiferum. Die Schuppenfußschnecke ist eine gehäusetragende Tiefseeschnecke. Und der Witz an diesen Tieren ist, dass sie das einzige bekannte Tier ist, das Eisensulfid in sein Skelett einbaut. Lustiger Funfact am Rande. Ich habe von dieser Schnecke gelernt in einem Science-Fiction-Roman, den ich vor kurzem gelesen habe. Und ich liebe Science-Fiction-Romane, wenn die Betonung auf Science Fiction liegt. Also Aliens und so kann ich mich voll mit anfreunden, aber gib mir den Bezug zur Realität. Ich muss die Science dahinter wissen. Also hier Andy Weir ist einer meiner Lieblingsautoren in dem Bereich. Klar, Marsianer, wuhu, aber Marsianer fand ich gar nicht unbedingt sein bestes Roman, sein bestes Roman. Mit einer absoluter Sci-Fi-Vorreiter ist meiner Meinung nach auch Jurassic Park. Jurassic Park ist nichts anderes als Science Fiction. Ja, genau. Und jetzt aktuell habe ich ein Buch gelesen, das geht hauptsächlich über Tiefseebewohner und hat das Meeressterben zum Thema, auch sehr nah an der heutigen Realität, aber dann natürlich irgendwelche Portale und irgendwelche Aliens und ne? Na, immer noch ein Stückchen weiter. Und da war von der Tiefseeschnecke die Rede, die ich euch hier jetzt vorstelle. Und was ich an dem Buch sehr toll fand, ist, dass eben die tatsächlichen wissenschaftlichen Namen von Tieren, die hier heute vorkommen, genannt wurden, als Basis für die im Buch agierende Wissenschaft, um halt, und so weiter und so fort. Zurück zum Tier. Eisensulfide werden eingebaut im Panzer, also im Haus der Schnecke. Und zusätzlich aber auch in den, ja, ich möchte Füße sagen, ihr müsst euch das Thema bitte anschauen. Es heißt Schuppenfußschnecke und es hat nicht das für unsere Landschnecken typische glatte Bauchding. Ich sollte mir diese Sätze wirklich vorher zurechtlegen. Nein, das Tier hat sehr, sehr viele Art, ja, wie so kleine Füßchen. So sieht aus wie so ein Kettenpanzerhemd fast schon auf der Bauchseite. Und damit läuft die durch die Gegend. Hat als bisher einzige Tiefseeschnecke nachgewiesen eine Symbiose mit Bakterien. Das ist auch noch toll. Und was halt ganz krass ist, dass diese, also im Buch hieß es, dass sie in sehr warmen Gegenden vorkommen und deshalb den Eisenpanzer brauchen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, exakt. Das Tier lebt in einer Tiefe von 2400 bis 2900 Metern an nur drei Stellen im Indischen Ozean. Und diese Stellen haben sogenannte schwarze Raucher. Das sind eine Art Quellen in der Tiefsee und daraus tritt heißes Wasser, die unterschiedliche Lösungen und Stoffe halt beinhalten. Und man geht davon aus, dass diese Eisenlegierung, möchte ich fast schon sagen, im Schneckenhaus dem Tier eben ermöglicht, in dieser sehr heißen Umgebung zu überleben. Ja, so viel zu diesem Tierchen. So, was haben wir denn hier noch für Tabs offen? Lass mich mal gucken. Ah ja, das ist ein Tab, How Ants Do Battles. Das ist aber ein Tab für eine ganze Folge, die ich schon die ganze Zeit in Planung habe. Einen Moment, dann gehen wir nochmal in mein E-Mail-Postfach, weil da sind auch immer ganz viele Sachen, die ich mir noch merken wollte. Von Entomology Today kann ich euch übrigens auch nur empfehlen, sich da einmal für den Newsletter einzutragen. Dann bekommt ihr regelmäßige Updates dazu, was auf diesem Blog hochgeladen wird. entomologytoday.org und da sind immer die witzigsten Sachen dabei. Haben wir hier gerade noch irgendwas offen? Nee, dann wäre eine einzige Neuigkeit, die ich noch hätte, dass ich Mitte des Jahres, also im Juni oder Juli, ich weiß es gerade gar nicht, ein Seminar zur Wespenberaterin absolviert habe. Das heißt, theoretisch weiß ich jetzt, wie und woran ich staatenbildende Wespen erkenne und einschätze, ob sie eine Gefahr darstellen oder ob man sie lassen kann, wo sie sind. Und theoretisch habe ich auch gelernt, wie man ein Hornissennest umsiedelt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das immer nur in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde möglich ist. Ich habe mich da jetzt nicht eingetragen, um so etwas tatsächlich durchzuführen. Ich war einfach nur da aus reiner Wissenslust, Wissensdurst. Aber ja, da ich sowieso immer von allen Spinnenfotos bekomme, hey, was ist das? Ist das gefährlich? Muss ich da was gegen tun? Könnt ihr mir jetzt demnächst auch gerne Fotos von Wespen schicken? Hey, was ist das? Was muss ich dagegen tun? Ist das gefährlich? Und dann schaue ich mal, was ich gelernt habe und ob ich das anwenden kann, weil vielleicht komme ich dann auch endlich dazu, meine Notizen aus diesem Seminar noch einmal durchzugehen. Die sind nämlich leider in einer Schublade gelandet und erstmal da geblieben. Naja, aber jetzt ist wahrscheinlich sowieso erstmal Winter, weil wir haben Oktober. Klar, es ist ein bisschen warm gewesen die letzten Tage. Und ich habe auch überraschend viele Tiere noch gesehen, aber ich bereite mich fast darauf vor, dass das jetzt erstmal war mit der diesjährigen Saison. Ah, eine Sache noch. Wenn ihr auf dem Westdeutschen Entomologentag seid dieses Jahr, dem WET im Aqua Zoo Lübbecke in Düsseldorf. Düsseldorf, habe ich mich jetzt blamiert? I'm sorry. Nein, es war Düsseldorf. Alles gut. Es tut mir leid, ich komme zwar hier aus der Gegend, aber Dortmund, Düsseldorf, Duisburg klingt für mich alles sehr ähnlich. Verzeih. Ja, auf jeden Fall, ich bin auch da. Und zwar werde ich einen Stand haben mit meinen T-Shirts und meinen, ja, ich gucke mal, was ich sonst noch so mitbringe. Vielleicht ein paar Stoffbeutel, vielleicht ein paar Taschen. Und es wird an dieser Veranstaltung auch geben einen WET-T-Shirt-Contest, mit wo das beste entomologisch thematisierende T-Shirt honoriert wird. Das war unfassbar kompliziert erklärt. Dafür, wer das lustigste T-Shirt anhat, der kriegt einen Preis. Und falls ihr ohne T-Shirt auflauft, falls ihr mit langweiligem T-Shirt auflauft, haha, könnt ihr bei mir T-Shirts kaufen mit Motiven. Falls ihr da irgendwelche Wünsche habt, was die Themen angeht, keine Ahnung. Ich finde Ameisen toll, ich finde Wespen toll, bring mal was mit Spinnen mit. Ich weiß, Spinnen sind nicht unbedingt entomologisch. Dann sag mir Bescheid, dann hilft mir das bei der Motivauswahl. Ansonsten bringe ich einfach mit, was ich glaube, was ihr toll findet. Wird verfügbar sein, hauptsächlich in Schwarz mit weißem Aufdruck und in den Größen XS bis 5XL. Also ich will die ganze Range mitbringen. Und da ich die Anspielung WET-T-Shirt-Contest natürlich verstanden habe, werde ich keine weißen T-Shirts mitbringen. Das möchte ich nur noch dazu gesagt haben. Alles klar, vielleicht sehen wir uns. Ich bin Anna, mich findet ihr als anjo.illustration auf Instagram. Den Shop mit meinen T-Shirts, den ihr euch gerne auch vorher anschauen könnt, Werbung, findet ihr auf anjoillustration.de. Das ist anjoillustration.de. Den Podcast gibt's auf krabbeltiertalk.de. Und auch auf Instagram als Krabbeltiertalk. Und ja, wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.